96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von 96. Minute, deinem Lieblings-96-Podcast. Wir melden uns mit der dritten Update-Folge und ich sitze hier mit Hannes und Henne. Jungs, moin moin.
Moinsen.
Moin moin.
Nummer 44. Irgendwie, vielleicht habe ich da so einen kleinen Hang, aber bei mir klingelt ja was bei Zahlen, ständig. Und bei der 44 klingelt bei mir ein 96-Spieler.
Clint Mathis.
So ist es. Sehr, sehr, sehr gut. Und an den habe ich mich zurückerinnert, weil es passt ja irgendwie heute. US-Amerikaner hat 2003, 2004 für 96 gespielt. Und das Spannende, und wusste ich gar nicht, sollte ein Jahr vorher zu den Bayern, die MLS hat es abgelehnt, kam dann zu 96 und ist bei uns an Ewald Lien gescheitert. Genau, so viel kleiner History-Ausflug. Ne? Wir sind ja auch immer euer History-Podcast, aber jetzt steigen wir mal ein in die Update-Runde. Jungs, ich muss sagen, diese Woche kamen Bilder aus dem Stadion, die ich sehen will, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was ich meine. Ich meine nicht das Stadion drüben irgendwo in den USA, Kanada oder Mexiko, sondern unseres hier zu Hause, das Niedersachsen-Stadion. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Wir haben sie geteilt. Es fängt an zu leuchten in Schwarz-Weiß-Grün. Die ersten Sitze sind ausgetauscht. Habt ihr das gesehen?
Ja, voll. Sieht krass aus, ne? Ja. Also ich glaube, es hat noch mehr Charme in ein paar Jahren, wenn sie ein bisschen abgeranzt wieder sind und beklebt. Dieses Glänzende jetzt wirkt schon sehr, also so ein bisschen noch ohne Seele, ne? Freue ich mich, wenn in ein paar Jahren die Dinger dann auch wieder ein bisschen rustikaler aussehen, aber Schwarz-Weiß-Grün, man hat sich komischerweise so an dieses Blau und Rot dann auf dem VIP-Bereich irgendwie gewöhnt, sodass das irgendwie gar nicht, es war einem lange gar nicht so bewusst, das ist einfach gar nicht unsere Farben, man hat es so hingenommen.
Genau das habe ich auch gedacht. Ich habe nie drüber nachgedacht, warum es eigentlich blau ist.
Denkt so, man, ne? So, ach, krass, wie geil das aussehen kann. Ne?
Die gab es günstig damals, die Blauen, irgendwie, die sind vom Laster gefallen.
Stimmt.
Ich glaube, sie gehörten zur AWD, oder? So von der Farbe her, als erster Namensgeber.
Nee, die kamen von irgendeinem anderen Stadion.
Echt?
Ja.
Ja, könnte man sagen, geil, 96, ein bisschen recycelt, aber es passt natürlich auch ganz wunderbar.
Ja.
Aber wir haben ja sowieso schon ein sehr schönes, ansehnliches Stadion, finde ich. Und das wertet das Ganze nochmal ganz schön auf. Ja. Ich hab mal geguckt, Fabian, ob wir auf Weiß oder Grün sitzen. Ich konnte es noch nicht so ganz ermitteln. Ich bin gespannt.
Genau, also das, was ich gesehen habe, war so N10 bis 14, 15, was irgendwie schon eingerichtet war. Bei uns konnte man es noch nicht sehen. Ich schätze mal aber, dass es schwarz werden dürfte.
Nee, schwarz auf keinen Fall. Schwarz ist nämlich ganz oben unterm Dach. Da habe ich nämlich auch gedacht, das ist ja eigentlich ganz gut für den Oberrang, weil dann die Sonne da nicht so drauf brezelt, weil die schwarzen Sitzschalen, die können natürlich extrem heiß werden.
Dann ist, glaube ich, tatsächlich zu eurem Vorteil, weil ich glaube, ihr sitzt ja nicht, ihr steht ja, aber ihr steht auf weißen Stühlen, glaube ich.
Ja, also könnte genau die Grenze werden, glaube ich.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich am Samstag, den 27.06. eine blaue Sitzschale bekomme mit einem Platz Nummer 12 drauf. Die hätte ich nämlich eigentlich ganz gerne, weil da kann man sich als Dauerkarteninhaber im Stadion dann die Sitzschalen abholen, die alten.
Aber ich glaube nicht, dass du deine kriegst. Ich glaube, da wird einfach eine rausgegeben.
Ja, wobei also die Frage ist, ne, wenn man früh hingeht.
Der logistische Aufwand wäre so geil.
Nur, also ich will
ja, Moment, die liegt ganz hinten. Ich räume einmal 94.000 Sitzschalen beiseite, kriegst du eine gleich.
Ach, den Abholzettel hast du, scheiße. Nee, ich meine einfach nur eine Nummer 12. Würde
aber den mit dem 96. Minute-Sticker drauf. Ist doch ganz einfach. Ja, den sollte man doch finden. Findern vor allen Dingen. Aber darüber wollte ich mit euch eh nochmal sprechen. Was macht man denn dann mit so einer abgeholten Schale? Also
ja,
an alle Do-it-yourself Heimwerker da draußen und die an Tischler, die uns zuhören, was kann man damit machen?
Hab ich schon geguckt.
Hast du schon?
Gibt eine Lösung.
Sag mal.
Hauen wir in die Story, das ist nämlich geil, dann können sich das Ding alle zulegen. Es gibt so Holzrohlinge für Sitzschalen, für Fußballsitzschalen und die sind quasi fertig und dann baust du die da einfach drauf und dann hast du wie einen kleinen, kannst du dir geil in den Garten stellen irgendwie zum Fußball.
Nein, weil ich habe nämlich gedacht, wir müssen uns vier davon holen und für unser Podcast-Studio, was wir hier jetzt einrichten.
Ja.
Wir sitzen dann nebeneinander, wenn wir den Podcast aufnehmen.
Wir stehen da.
Ja, stehen, genau.
Gibt so Rohlinge.
Ja, aber die kleben doch nicht aneinander. Wenn du Holz, dann hast du doch einzelne Stühle.
Ja,
aber das machen wir doch.
Hier gibt es so Holzrohlinge, das machen wir.
Ja. Also wer das machen will, Samstag 27.06. und Dienstag 30.06. kann man die im Stadion abholen. Dauerkarteninhaber haben eine Mail bekommen. Das ist sowas wie die Eintrittskarte. Mitglieder kriegen dann ab Dienstag die Sitzschalen.
Und dann kriegt man eine pro Kopf, ne, wahrscheinlich.
So steht es da, ja.
Okay.
Ich bin gespannt, wie viele Leute mit dem Transporter
vorfahren.
Mit dem Sixt, so einem Kastenwagen, 3,5 Tonner.
Ja, und 48 Mal die E-Mail nachweisen. Ja. Ich habe die 48 Mal bekommen.
Ich habe mal in den Kommentaren ein bisschen gelesen. Es gab ja so 1, 2 Kontra-Argumente beziehungsweise Mecker-Argumente, die ich da gefunden habe. Die einen haben sich so auf die Billigqualität bezogen, billige Plastik-Glitzer-Schalen hat man wieder das Günstigste vom Günstigsten genommen, keine Ahnung. Aber einen Kritikpunkt fand ich interessant, wollte ich mal kurz eure Meinung zu hören. Da hat sich nämlich einer, der da kommentiert hat, Hochklapp-Sitze gewünscht, damit man mehr Platz hat im Gang zum Durchgehen und wenn man aufsteht, dass die halt hochklappen und dass man dann mehr Platz hat. Wie seht ihr das? Hättet ihr auch lieber gerne so, gibt's ja mittlerweile in vielen Stadien.
Genau. Der Unterrang hat ja tatsächlich, also das sind ja so Dinger, die sind befestigt, aber die sind für gewisse Anlässe, kannst du die theoretisch runterklappen, da müssen die gelockert werden.
Länderspiele zum Beispiel.
Okay. Genau, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie auch in den Regularien steht, dass du, wahrscheinlich zählt das dann zu Stehblock. Und dann hast du wieder andere Ticketpreise und so. Und
stimmt.
Vielleicht musst du den Sitzplatz gewähren, um höhere Ticketpreise nehmen zu dürfen und so. Ich schätze mal, es hängt damit zusammen. Die Idee ist an sich natürlich sonst nicht schlecht.
Ja, oder auch massiv wartungsintensiv, ne?
Ja.
So ein Klappmechanismus, ne? Wenn die Sitzschale kaputt ist, tausche die halt aus, wenn du so einen Mechanismus hast.
Freue ich mich auf jeden Fall. Also ich würd eigentlich gerne vor Saisonbeginn einmal in dem leeren Stadion stehen und mir das leer angucken.
Ja, das müsste man eigentlich mal hinkriegen.
Muss krass sein.
Ja, das stimmt.
Ja, je nachdem, wo das Abholen der Sitzschalen stattfindet, vielleicht sieht
man schon mal sich ein bisschen das angucken.
Ja, genau.
Oder wenn man nochmal eine Sonderfolge im Stadion aufnehmen.
Ja, voll.
Dann.
Oder zum Testspiel vielleicht ganz früh rein.
Genau.
Geil.
Ja.
Ein Kollege von uns hier, einer unserer Spieler, stand auch zum Eröffnungsspiel der WM im Stadion vor 90.000 Menschen. Imo Okon hat zentral Innenverteidiger gespielt für Südafrika gegen Mexiko am Donnerstag und ich muss sagen, ich fand das extrem krass, als ich mir das vorgestellt habe. Da stehen 22 Mann auf dem Platz und einer davon spielt einfach für Hannover 96 und ich habe da mal so ein bisschen nachgeschaut und mir mal angeguckt, wie er denn gespielt hat. Ich meine, viele von euch werden mitbekommen haben, dass da 2 rote Karten für Südafrika gegeben wurden und dass es ein relativ wildes Spiel war von der Mannschaft von Okon, aber für ihn war es gar nicht so schlecht. 92% Passquote, kein Foul gezogen, grundsätzlich gut, ne, weil Rotgefahr war groß. Aber Südafrika war insgesamt unglaublich schwach. Aber wenn man sich jetzt so überlegt, der Junge hat vor 1 Milliarde Menschen gespielt im TV und digitalem Streaming. Das finde ich schon extrem krass. Also was habt ihr gedacht, als er da auf dem Platz gelaufen ist?
Ja, für mich irgendwie, also es ist schon geil, immer wieder zu sehen. Wir hatten das auch im Testspiel mit Schellmann, da dachte ich auch so, ist schon geil, ihn mal jetzt so zu sehen, weil wir hatten ja eigentlich nur das eine Jahr mit den Spielern. Das sind ja nicht irgendwie Leute, die wir schon ewig kennen. Und die nochmal in einer anderen Formation zu sehen, ist schon geil. Und einem Okon sei es ja auch absolut gegönnt, da zu stehen. Ne? Ich war schon beeindruckt, auch wenn die Spielqualität dann nicht so, also es hätte mich gefreut, wenn das Spiel irgendwie ein bisschen für ihn schöner gestaltet wäre und da irgendwie ein bisschen mehr positives Feedback gekommen wäre, weil das war ja, muss man ja sagen, es war jetzt kein Glanzauftritt.
Aber er hat auch die zentrale Innenverteidigerposition bekleidet, ne? Also er war der Abwehrboss.
Das jetzt überleg mal, was wir für eine Panik kriegen würden, wenn wir gesehen hätten, letztes Jahr Innenverteidigung zentral Okon. Da hätten wir uns hier in die Augen geguckt und gesagt, ach du Scheiße, das könnte wirklich chaotisch werden. Und da muss ich jetzt auch nochmal eine Lanze für ihn brechen. Wenn man dieses Spiel der südafrikanischen Mannschaft sieht, und da war ein ganz großer Teil von in der südafrikanischen Liga unterwegs, da muss man einfach sagen, Ime, mein Gott, ja, dann machst du halt einen Fehler pro Spiel, ne? Weil die um dich herum, die haben Böcke geschossen, das war so krass, wirklich, das war so krass.
Ja, da sieht man erstmal den Steppen, ne, zum europäischen Fußball, das ist schon, da braucht man schon ein bisschen Zeit.
Absolut. 96 kassiert übrigens 250.000 Euro dafür von der FIFA. Wenn es weitergehen würde für Südafrika, würde es mehr geben. Wird aber sehr unwahrscheinlich sein, muss man sagen. Also, Ime, streng dich an. Wir wollen dich weitersehen. Bei 96 läuft die Debatte um Transfers weiter, vor allem um die Torwartfrage dreht sich relativ viel und interessanterweise schreiben die hannoverschen Medien so ein bisschen unterschiedliche Dinge, auch was dieses Thema angeht. Die eine Seite sieht den Kastenmeier-Deal schon fast perfekt. Die andere Seite vermeldet, Hellstern sei vorne bei den Verantwortlichen. Es ist interessant, Kind ist wieder vorgeprescht und hat sich geäußert, sieht einen 18-Jährigen nicht als Nummer 1 im Tor von 96 und macht Kastenmeier so ein bisschen Beine und sagt, komm mal aus dem Knick, ne? Wenn du auf die erste Liga wartest, kann es auch nach hinten losgehen. Ganz gewohntes Bild irgendwie in der Sommerpause oder auch in der Winterpause, wenn bei Kind das Telefon klingelt und er rangeht.
Kurze Frage dazu, seit wann ist er eigentlich unser Patron?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Was hat er gemacht, dass er jetzt zum Patron noch ernannt wurde?
Ja, er ist halt nicht mehr Geschäftsführer, kann man nicht mehr schreiben. Also ist er irgendwie nicht mehr 96-Boss, so, ne? Ja. Also ich glaube, es fehlt so die richtige Beschreibung für ihn, ne? Und immer 96-Geldgeber, weiß ich auch nicht.
Der heilige Martin, unser Schutzpatron.
So, der heilige Martin, ist doch wunderbar.
Capo also, di Capi.
Der heilige Martin hat gesprochen und offensichtlich scheint aber der heilige Martin kein Gehör zu finden bei Bold, Becker und Titz, weil die ganz klar den Hellstern im Fokus haben. Wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, über die Modalitäten, ne, und dass uns Laie schwerfallen würde und Co. Haben wir alles drüber geredet. Wie seht ihr jetzt gerade die Debatte, gerade so diese Kindfront sozusagen?
Ja, mich hat's nicht überrascht. Es war ja klar, dass er sich irgendwie nochmal zu Wort melden wird. Ich finde es immer ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, dass wenn 96 mit den Beteiligten da im Austausch steht, dann hat das Gründe, warum eine Entscheidung irgendwie aufgeschoben wird. Man stellt sich das von außen immer einfach vor und eine Aussage zu tätigen, wie da hat er am Ende halt gar keinen Verein. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Werbung macht. Ich meine, die Spieler, wenn die sich oder wenn sie mittlerweile viele Zweitligaspieler auch begründen, warum sie einen Schritt innerhalb der Liga gehen oder warum auch immer, ist es sehr oft, sprechen sie immer wieder von diesem Vertrauen und diesem Ausblick, der ihnen dort geboten wird. Und wenn sowas innerhalb der Verhandlungen dann irgendwie an dich über Dritte herangetragen wird, ja, finde ich ein bisschen unglücklich. Und ich glaube auch, dass Kastenmeier die Erfahrung hat, das wegzustecken, aber vielleicht auch sagen wird, so, ja, das macht ihr mit mir irgendwie nicht. Also.
Und ihr meint, das ist kein taktisches Element, dass man da irgendwie Kind mal vorschickt und sagt, hier, brüll mal einen raus?
Wenn, dann fände ich es extrem unglücklich, weil.
Nee, glaube ich auch nicht. Stehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade die Ruhe vor dem Sturm ist, generell auf dem Transfermarkt. Ne? Also nochmal zum Hintergrund, das wissen ja auch vielleicht nicht viele, die jetzt schon ungeduldig werden. Am 1.7. öffnet ja erst das Transferfenster und bis dahin ist es einfach erstmal sehr langsam und sehr wenig auf dem Transfermarkt, bevor es dann halt richtig losgeht. Und ich habe so das Gefühl, es gibt in Deutschland noch so einen Torwart-Domino-Day. Mhm. Auch Neu ist ja noch nicht untergekommen. Und ich habe so das Gefühl, dass irgendwann so ein Transfer kommt, der dann ganz, ganz viele Entscheidungen
ins Rollen bringt. Ey, da unterschreibe ich genau das Gefühl.
Auch Simon, Total. Mit Nübel bei Stuttgart.
Dass es so ganz viele Abhängigkeiten gibt und ein Stein umfallen muss und dann läuft diese Kette an, das glaube ich auch.
Und da muss man halt sagen, ist 96 jetzt nicht ganz unten in der Nahrungskette, aber halt natürlich nicht Top 5, was so diese Vereine angeht, die potenziell jetzt sich nach einem neuen Keeper dann umgucken müssen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das noch so 1, 2, 3 Wochen sich auch hinziehen wird. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, ich will den erfahrenen Torwart haben, ne? Und will da jemanden, der sich längerfristig committet. Bin auch weiterhin gespannt, was mit Leo Weinkauf passiert. Da wird ja jetzt auch geschrieben, dass der eventuell bleibt. Würde ich dann auch kurios finden, wenn er sich wieder hinter einem 18-jährigen Hellstern sich einsortieren muss. Also mal gucken. Wir bleiben gespannt. Ich glaube, wir sind alle drei weiterhin pro Kastenmeier, oder?
Ja, ein Fakt ist krass. Hellstern ist der teuerste Torwart in seinem Alter weltweit. Mhm. Ne? Und damit ist er im Prinzip die größte Wette darauf, dass er der nächste Manuel Neuer ist. Und das finde ich wiederum schon krass, weil ich finde auch, was du sagst, diese Konstellation mit Simon bei Stuttgart spricht ja schon wieder dafür, dass da kein junger Torwart so schnell nachrücken kann. Das heißt, was für Modalitäten könnte Bold ausverhandeln, dass wir diese Wette auf diesen Torwart sozusagen für uns auch vergolden können.
Ja, so, das
ne?
ist
da
wichtig.
Da bin ich wirklich gespannt. Ja. Ne? Und wenn das passieren würde und man würde da einen Kniff reinkriegen, wo man sagt, wir könnten davon profitieren, wenn viele Dinge gut laufen und dann gehört er für einen relativ überschaubaren Preis uns, dann muss ich sagen, kann ich es mir auch vorstellen. So.
Ja, wenn der käme, würde ich mich auch für ihn öffnen, ne? Dass das ein unfassbares Torwarttalent ist, das steht außer Frage. Ich würde mir einfach nur, haben wir aber schon drüber gesprochen, jetzt für die nächste Saison da eine andere Konstellation wünschen.
Ja. Auf der Abgangsseite könnte es auch Bewegung geben bei 96. Es wird vermeldet, dass es Interessenten gibt für Benji Cellmann. Das wussten wir schon, dass da irgendwie was im Busche ist. Jetzt wird aber auch vermeldet, dass an Virgil Gita Vereine interessiert sind aus der Türkei. Bei Cellmann soll es sich um Norwich City handeln, die da Interesse haben. Da muss ich sagen, habe ich direkt den Fund in den Augen, wenn ich das höre. Und da hoffe ich auch drauf, dass ein Bolt da hart bleibt und die Engländer quetscht. Gita, türkische Vereine, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Wie ist euer erstes Gefühl dazu, wenn ihr das hört? Wir haben schon ein bisschen in der Gruppe diskutiert und da fiel das Wort Achse auch. Da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen. Was würde denn passieren? So, Cellmann weg, Gita weg?
Bei Gita bin ich offener, weil ich glaube, wir haben jetzt mit Hugonet auch jemanden, der da schon mal irgendwie einen Ersatz schafft hinten und auch wirklich jemand ist, den ich mir gewünscht habe, einen gestandenen Zweitligaspieler zu holen, der eine gewisse Erfahrung hat, noch was ausstrahlt. Deswegen kann ich Gita gut verkraften. Bei Cellmann bin ich nach wie vor der Meinung, wenn wir jemanden Adäquates haben, der in diese Position tritt, der meiner Meinung nach keine Wette auf die Zukunft sein darf, sondern der muss direkt funktionieren. Da ist meiner Meinung nach, dürfen wir nicht den Fehler machen anzunehmen, ja, wir holen jetzt irgendwie ein Talent, was da vorne knipsen könnte, sondern wir brauchen jemanden, der ihn direkt ersetzen kann ab Spieltag 1. Und dann ist natürlich für mich diese Frage, und da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf, wenn wir heute vielleicht hindern, ist für mich der Punkt, wenn wir jetzt Cellmann vergolden sollten und wir holen einen neuen Mittelstürmer, ist dieser Transfererlös, den wir aus Verkauf und Einkauf dann, ne, sagen wir mal 2-3 Millionen, die wir da irgendwie erwirtschaften, ist das rechtfertigt, dass das Risiko, dass wir unter Umständen jemanden holen, der nicht direkt so funktioniert, wie wir es wünschen, weil von Cellmann wissen wir, dass er kann Tore schießen. Das wissen wir, das hat er bewiesen. Unsere Meinung ist, glaube ich, auch, also die haben wir des Öfteren getätigt, dass wir glauben, er ist gut, er passt vielleicht nicht ideal ins System oder wurde zuletzt nicht gut eingebunden. Deswegen bei Cellmann glaube, er ist ein Top-Mann und wenn wir den verkaufen, dann bringt uns das Geld auch nur etwas, wenn wir wirklich einen adäquaten Ersatz haben, der Tore schießen kann.
Da sprichst du wie St. Martin, der hat es genauso gesagt. Also ich glaube, das ist auch genau der Punkt. 96 wünscht sich eigentlich vorab einen adäquaten Ersatz, bevor man so einen Cellmann freigibt. Bei Gita, glaube ich, auch ist man gesprächsbereiter. Da ist der Saisonverlauf auch so gewesen, dass er, finde ich, seinen Job als Vizekapitän bis zum Ende extrem gut gemacht hat, aber vielleicht nicht mehr der beste Verteidiger für die erste Elf war. Das Problem ist nur, den Topstürmer bekommst du ja entweder nur für viel Geld, gerade in der zweiten Liga, oder Ende August. So, ne, wenn man irgendwie merkt, so als guter Stürmer, dass man im Kader vielleicht nur Nummer 2, 3, 4 ist bei einem Erstligisten. Ja, also da bin ich mal gespannt, was passieren könnte. Glaubt ihr denn, das ist für das Mannschaftsgefüge ein Problem, wenn die beiden rausgehen?
Also, ich habe jetzt mich noch gar nicht geäußert dazu. Ich muss da ein bisschen länger ausholen, weil das für mich tatsächlich eine etwas größere Sache jetzt gerade wird mit Gita und Cellmann. Vielleicht übertreibe ich auch, aber ich komme halt jetzt so langsam in einen Bereich, wo ich mich frage, wie viel wird hier eigentlich auf den Trainer zugeschnitten? Wir sind ja, das wisst ihr alle, ne, große Fans von Tietz und seiner Arbeit, haben aber auch seine Schwächen in seiner Arbeit aufgedeckt und sehen die auch. Und für mich kommen wir hier jetzt so langsam an einen Punkt, wo eine Grenze überschritten ist. Also wie viel schneidet ein Verein auf eine Person und einen fußballerischen Ansatz hin? Und wann ist diese Grenze erreicht? Und für mich ist sie hier erreicht und ich möchte das kurz begründen. Wir haben ja auch in der Saisonrückschau darüber gesprochen, dass es keine klaren oder wenig klare Führungsspieler gab. Wir haben über die Achse gesprochen, wir haben über den klaren Stamm an Spielern gesprochen. Und also Ich möchte jetzt mal kurz die sieben Dauerbrenner nennen. Wir haben ja so von sechs oder sieben Dauerbrennern gesprochen, so als Achse. Ne? Da ist auf Platz 1 der Spielminuten, übrigens diese Achse, die haben alle über 2000 Spielminuten in der Saison gesammelt. Da ist auf Platz 1 Noll, weg. Auf Platz 2 Leopold, weg. Neubauer auf Platz 3, noch da. Auf Platz 4 Aseko, weg. Auf Platz 5 käme jetzt Gita. In der Annahme jetzt weg. Auf Platz 6 Tomiak, der auch nicht mehr unangefochten ist, scheinbar. Und auf Platz 7 Chelman, weg. Das heißt, potenziell reden wir darüber, dass die Achse oder die Führungsspieler aus der letzten Saison, die 7, runter reduziert werden auf 2 bis 3. Und das ist mir wieder ein zu radikaler Schnitt. Das will ich einfach nicht. Ich möchte die Substanz, die die Saison hatte, darauf möchte ich jetzt aufbauen. Und wenn du Gita und Kellmann verkaufst, vergoldest, dann machst du einen zu krassen Schnitt. Deswegen möchte ich am liebsten beide halten, sage ich ganz ehrlich. Und ich bin sogar fast noch ein bisschen anderer Meinung als Hannes. Ich würde sogar fast noch eher mit Gita gehen als mit Kellmann. Weil, also es gibt immer dieses Argument, ja, Tietz war noch nicht da, als die beiden geholt wurde. Ja, okay, aber sie wurden halt geholt und sie haben hier Verträge und ein Gita committet sich extrem mit unserem Verein. Das hat man auch gesehen, als dann dieses letzte Spiel da nicht gewonnen wurde und so. Und er wurde nicht umsonst von Tietz zum Vizekapitän gemacht. So. Und ich fände es einfach falsch, jetzt zu sagen, ja gut, aber der hat sich jetzt nicht bewiesen, der hat irgendwie einen katastrophalen Fehlpass im dritt- oder viertletzten Spiel gespielt, den wollen wir jetzt nicht mehr. Ich fände das einfach falsch. Also nochmal zusammengefasst, Gita und Kellmann sind für mich zwei Spieler, wo ich mir sehr sicher bin, dass die in der nächsten Saison nochmal besser werden würden und wo ich von einem Trainer wie Tietz dann auch erwarte, dass du diese beiden Spieler in dieses Spiel, was er mit 96 spielen will, integriert kriegst. So, das erwarte ich einfach von ihm. Und das ist das Letzte, ich meine, die machen ihren Pinguin-Jubel. Das sind zwei Jungs, die sich gegenseitig gut tun. Das sind zwei Jungs, die passen zusammen. Die würde ich nicht auseinanderreißen. Ich würde mir das zunutze machen, dass die sich gut verstehen und dass das potenzielle langfristige Identifikationsfiguren sein könnten.
Und ich finde, da hast du genau den Hin zur Spielerseite. Ne? Also ich finde, wenn jetzt zum Beispiel ein Kellmann gehen sollte und die beiden verstehen sich so gut, dann könnte es für einen Gita auch schon wieder viele Argumente geben, nicht hier zu bleiben. Weil wenn du als Vizekapitän in der Saison reingehst und dann runtergestuft bist zum Verteidiger Nummer 5 oder 6, so, ne, und dann kommst du halt irgendwie dann doch nochmal rein, hast dann keine gute Figur gemacht und so. Und das, ob dich das so happy macht, ich weiß es nicht. Ne? Und es fühlt sich auch nicht so an, als wäre Gita dann natürlicherweise weiterhin Vizekapitän oder Kapitän. Das wäre jetzt ja eigentlich der normale Schritt, wenn Leopold weg ist. Deswegen von der Spielerseite her könnte ich mir vorstellen, dass da auch durchaus ein Interesse besteht, das vielleicht nochmal zu verändern, so schön wie es jetzt auch war. Ich selbst bin aber auch eigentlich kein Fan davon. Wobei ich sagen muss, bei Kellmann habe ich einfach wirklich das Problem, ne, du hast gesagt, Hannes, der schießt die Tore, aber da würde ich jetzt immer noch dagegen halten, 50% der Großchancen hat er eben nicht gemacht. So, ne, und das hat jetzt am Ende der Saison doch mehr wehgetan, als wir uns das gewünscht hatten über die Saison.
Und Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass wir ein Verein sind, der auf Verkäufe angewiesen ist.
Ja.
Ne, und wenn jetzt, und das hat Jonas Bolt ja auch schon kritisiert, Markus Mann das eben so gewirtschaftet hat, dass der einzige Spieler, der Geld bringen könnte, ein Kellmann ist, dann ist es halt so. Nur, wie gesagt, also bei mir ist eher die Prämisse, jetzt mal wirklich Spieler da halten, die diese Saison schon mitgegangen sind und nicht wieder alles neu zusammenrühren und dann bist du am Ende der Saison nächstes Jahr womöglich wieder an dem Punkt, dass die Spieler noch nicht genau wissen, wie man mit diesem Rucksack umgeht.
Also eine kurze Sache, ein Punkt, den ich noch habe, weil du das auch gesagt hattest, inwiefern wird das wieder alles auf Tietz ausgelegt. Ich glaube, ein Bolt hat auch so viel Erfahrung, dass er weiß, also er plant natürlich mit einem Tietz, aber wir müssen uns auch nichts vormachen, wenn die ersten 6 Spiele katastrophal laufen, dann wird die Trainerfrage gestellt. Und ich glaube, ein Bolt denkt auch schon oder muss so weit denken, dass er sagt, okay, selbst wenn das mit dem Trainer jetzt nichts wird und wir müssen uns langfristig trennen, dann brauche ich trotzdem eine Mannschaft, die ich auch einem anderen Trainer in die Hand geben kann. Weil wenn dieses gesamte System auf dem Wunsch und auf der Idee von Tietz beruht, dann haben wir ein richtiges Problem, wenn es nicht von Anfang an läuft. Weil dann kommt, es ist ja deutlich schwerer, einen Trainer zu finden, der in dieses System passt, als wenn wir einen Kader haben, der, sage ich mal, auf dem 4-4-2 ausgelegt ist. Da findest du wahrscheinlich mehr Trainer, die diese Mannschaft dann irgendwie führen können. Und ich glaube, soweit denkt Bold auch. Und ich hoffe, er tut's. Und ja, grundsätzlich würde ich mir einen Schellmann auch bei uns wünschen, dass er einfach mehr eingebunden wird, weil dann, glaube ich, schießt er mit ein bisschen mehr Fitness nächste Saison auch 20 Buden.
Ja, und Schellmann und Gita waren ja auch nicht weit weg von Top-Spielern.
Ja, voll. Ne?
Sondern du musst halt da vielleicht denen einfach auch nochmal ein Jahr mehr Hannover-Akklimatisierung zugestehen.
Ja.
Ne? Plus eben gucken, wie können wir diese beiden Spieler eben noch ein bisschen besser in unser Spiel kriegen. So. Und das erwarte ich einfach von einem Trainer. Ne?
Spannend ist ja auch, dass über die Mannschaft hinaus auf Titz zugeschnitten wird bei 96, muss man sagen. Die Rückendeckung von Bold und das, was Bold in der PK bei seiner Vorstellung auch gesagt hat, bewahrheitet sich jetzt. Bold möchte, glaube ich, keine Ausreden sozusagen bei seinen Mitarbeitern zulassen und will deswegen den bestmöglichen Arbeitsplatz schaffen. Und das, glaube ich, tut er für Titz gerade, dass er sagt, ne, also woran hat es gehapert, wo hat es gefehlt. Ne, jetzt wurden mit Balemann vielleicht zu U23 atmosphärische Probleme, wie es mal drumherum hieß, irgendwie beiseite geschafft. Yannick Kirchenkamp kommt vielleicht von Magdeburg als Athletiktrainer. Ne, bei Hellstern setzt er sich vielleicht durch gegen eine allgemeine Meinung. Ne, also es ist schon... ja, ne, also Henne, du hast es gesagt, es ist schon sehr auf Titz zugeschnitten im Gesamtkonstrukt. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde das ganz gut, weil Bold sagt, ich gebe dir alles, was du brauchst, ne, und dann kann ich dich auch an deiner Leistung messen und ne, ich befähige dich sozusagen, deine Entscheidung in deinem Rahmen so gut wie möglich zu treffen. Und dann, finde ich, kann man auch kritisch dagegen halten, wenn etwas nicht funktioniert. Ne? So hast du immer irgendwie Ausreden, ja, das passt nicht, hier passt es nicht. Und wenn du es ans Maximum treibst, so, ne, dann...
Das ist ein Risiko natürlich auch. Das ist
ein absolutes Risiko, auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt sagt, uns haben diese Saison 2 Punkte gefehlt, man kann das sinnvoll in einer Saisonanalyse festmachen an bestimmten Punkten, ne, dann musst du als Verein fast schon so da reingehen und sagen, uns haben nur diese 2 Punkte gefehlt und die müssen wir jetzt durch die Struktur, durch Strukturveränderung.
Wobei da meine ganz klare Meinung ist, dass das nichts mit, also nichts mit der Konstellation zu tun hat, sondern ich glaube, das waren einfach Punkte, die wir mit dem Kader hätten verbessern können, ohne dass wir dafür neue Spieler oder andere Spieler hätten gebraucht, weil da gab es so viele Möglichkeiten, wie wir uns irgendwie anders, also natürlich auch ein bisschen das Glück, aber auch Dinge, die wir hätten anpassen können über die Saison. Ich glaube, das ist ein bisschen einfach zu sagen, dass da 2 Spieler oder 2 andere Spieler gereicht hätten, weil dann ist es eigentlich auch ein Eingeständnis dafür, dass man sich die falschen Spieler geholt hat. Also
ich habe ja eben schon gesagt, und ich glaube, das ist etwas, worauf wir in den nächsten Wochen einfach gucken müssen, wann es für uns diese Grenze erreicht, dass eben aus 96 dann Hannover Tietz wird. Und das mit dem Athletiktrainer und mit dem Co-Trainer zum Beispiel, das finde ich jetzt legitim, weil ne, wir stellen uns jetzt alle mal vor, wir müssten auf höchstem Niveau professionell arbeiten. Und dann geht so ein Athletiktrainer weg, dann würde jeder von uns auch sagen, hier mit dem Yannick, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet, das ist ein guter, der ist jetzt gerade frei, der hat Bock, ich habe den angerufen.
Zack. Frei ist er nicht, aber...
Ja, aber der hätte Lust und zack, dann ziehen wir den halt. Das finde ich völlig nachvollziehbar. Wir stecken nicht hinter den Kulissen in dieser Torwartfrage. Vielleicht ist es auch, war ja Johnnys Take unter der Woche, vielleicht wird es auch ein ganz anderer Torwart. Und das ist alles einfach nur Mediengekoche gerade. Aber auch bei sowas wie Hellstern und Kastenmeier sollte Tietz da mit drin rühren sozusagen und sich dann wieder auf einen sehr jungen Keeper fokussieren, nur weil der halt dieses Mitspielende kann. Das wäre für mich dann auch wieder so eine Grenzüberschreitung, ne? Weil du sagst, ist ganz genau, lass ihn mal, hoffen wir alle nicht, aber lass ihn mal im November, Dezember weg sein. Dann kommt ein Trainer plötzlich, der dann halt einen anderen Torwarttypus haben möchte, ne?
Ja, These kommt Weinkauf dann ja entgegen, ne? Also wir haben ja einen guten Torwart, wenn er verlängern sollte, dann ist Nummer 2. Und vielleicht sagt man ja, dann gehen wir das Risiko mit Titz, setzen ihm da jetzt einen 18-Jährigen hin, ne, den er gerne aufstellen kann. Wenn es klappt, ist wunderbar. Und wenn nicht, dann kann der nächste Trainer sich auch für Weinkauf entscheiden. Und ich glaube, damit hätten wir dann auch alle keine Bauchschmerzen. Gut, Jungs, jetzt sind wir hier durchs Update durchgeflogen, was so diese Woche war. Und man muss sagen, du hast es schon gesagt, der Transfermarkt ist noch nicht offen und bislang kocht es auch noch nicht so richtig. auch so richtig neue Gerüchte kommen bei 96 nicht dazu.
Das ist für uns erstmal ungewohnt, ne?
Dass ja,
es nur eine Woche ruhig ist.
Eine ruhige Woche, genau. Ein Gerücht ist relativ frisch und deswegen gehen wir jetzt mit euch mal in die Tinder-Runde. Zuallererst möchte ich euch Justin Deal vorstellen. Der Name sagt euch vielleicht schon was. Er wabert schon ein bisschen länger in der Gerüchteküche rund um 96 herum. Justin Deal ist ausgebildet in Köln und spielt gerade bei Stuttgart 2, ist 22 Jahre alt und hat einen Marktwert von 1,2 Millionen Euro mit einem Vertrag bis 2029. Stuttgart hat 2,5 Millionen Euro für ihn ausgegeben, als er von Köln zum VfB gewechselt ist. Er ist links außen, 1,74 groß und Rechtsfuß, also invasiver linker Flügel, das, was sich Titz auch wünscht. Die Einsatzzeiten in der vergangenen Saison waren überschaubar, will ich mal sagen. 21 Einsätze bei Stuttgart 2, klingt erstmal nicht so super spannend. 3 Tore, 4 Vorlagen. Das Blöde ist, dass er den Rest der Zeit wirklich verletzungsbedingt gefehlt hat. So, ne, das ist erstmal, finde ich, ein echt deutliches Risiko. Neben 96 soll auch Magdeburg interessiert sein. Insgesamt muss man aber über Justin Deal sagen, dass er, ich sag mal, vor gut 3 Jahren, als er dann zum VfB gewechselt ist, gilt er eigentlich als Top-Talent in Deutschland. Und gerade hat er etwas den Status des ewigen Talentes. So, er ist jetzt 22, bleibt aber mit einem riesigen Potenzial und Talent geschenkt. Jungs, was denkt er? Hannes? Und Henne?
Ja, ich swipe nach links. Ich glaube, das ist richtig. Ich habe lange nicht getindert. Ich habe noch nie getindert.
Nein, noch nie.
Genau, ich swipe nach links. Ist, ja, ich erstmal glaube ich, dass das ein bisschen, würde ein bisschen unsere linke Schiene kannibalisieren. Wir haben geile Spieler dort. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt mit jemandem wie ihm, der genau in diese Position, also eines Schackrundsfelds, eines Talentes, was irgendwie jetzt auch mal verletzt war. Ich glaube, da brauchen wir keinen weiteren. Ich mache es kurz und knapp. Ich für die linke Seite, wenn ich mir jemanden wünsche, müsste das ein sehr gestandener Spieler sein, der die letzte Saison mindestens in der zweiten Liga allen bewiesen hat, er das kann. Und deswegen ist es für mich kein Neuzugang.
Kein Deal.
Kein Deal.
Für mich auch kein Deal mit Justin. Einfach ähnlicher Grund wie bei Hannes. Es würde ja wieder auf eine Leihe hinauslaufen. Mhm. Ich meine, vielleicht würde man da sowas hinkriegen, dass man eine Kaufoption dann hat bei einer gewissen Spielanzahl oder so, womit man dann Werte schaffen würde für 96. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber der hat zu wenig Spielfluss, gerade zu wenig Selbstbewusstsein auf dem Niveau für mich. Also ich sehe ihn dann da doch eher bei Magdeburg. So, um sich zu rehabilitieren, ne? Und man hat ja auch jetzt, ne, also bestes Beispiel jetzt Noah Weishaupt, ne, auch ein Spieler mit Potenzial, der irgendwie das Sprungbrett gesucht hat. Auch das hat nicht so wirklich funktioniert, hat uns jetzt nicht so wirklich was gebracht und das gibt mir so Weishaupt-Vibes. Und ich habe gesehen, der hatte in 2 Saisons jetzt 10 verschiedene Verletzungen.
Ja.
Ne? Und das da Finger weg.
Ja, bin ich auch dabei. Wäre irgendwie der Nächste in einer Reihe von ganz vielen, die wir aufzählen könnten. Und ich glaube auch das, was du sagst, Sprungbrett, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Dadurch, dass es jetzt nicht so richtig viele neue Gerüchte gab, habe ich mal selbst ein bisschen gekocht. Und habe euch auch wie mitgebracht einen Altbekannten. Ich würde gerne mit euch über Kevin Akpoguma sprechen. Warum eigentlich? Ja, genau, der spielt aktuell bei Hoffenheim, 31 Jahre alt und der Vertrag läuft aus. 1,5 Millionen Euro Marktwert hat er aktuell noch und er hat schon mal bei 96 gespielt, Januar 19 bis Juni 19, ist Innenverteidiger vorrangig, kann aber in der Viererkette eigentlich alle Positionen spielen. Als Rechtsfuß hat in der vergangenen Saison nur 9 Einsätze gehabt, aber man muss sagen, in den Saisons davor in der Regel immer so an die 30. Für ihn spricht die Erfahrung und auch eine gewisse Schnelligkeit noch für sein Alter, sowie eine Pass- und Dribbelstärke, was für Titz Fußball ja durchaus relevant ist. Ihr erinnert euch vielleicht aber noch, der Mann ist trotzdem relativ unbeweglich und hüftsteif und das ist jetzt im Alter auch nicht besser geworden. Trotzdem ist es für mich jemand, der Erfahrung mitbringen würde. So. Aber sagt mal, Jungs. Hannes? Henne? Wieder nicht.
Ja, ich mache es auch hier kurz und knapp aufgewärmt. Der hatte mal, glaube ich, zu Höchstzeiten einen Marktwert von 10 Millionen.
12.
12 tatsächlich. Bei uns dann, glaube ich, noch 6,5 und ging dann auch rapide runter. Du hast zu 9 Einsätzen, die hast du angesprochen, aber muss dazu auch sagen, es waren insgesamt nur 58 Minuten in 9 Einsätzen.
Ja, man muss die Statistik immer erstmal selbst lesen.
Ja, genau, genau. Deswegen, ja, gibt mir harte Vibes eines Spielers, der, über den wir in 10 Jahren sagen könnten, wisst ihr noch, der gehört doch unsere Chaos 11. Deswegen würde ich da gerne die Finger von lassen.
Also gute Idee, interessant, dass der jetzt ablösefrei ist. Ist man auch interessiert, wo der dann hingeht. Ich bin jetzt erstmal ziemlich zufrieden mit denen, die wir haben. Ne? Über Gita haben wir eben gesprochen. Und hoffe ja noch so ein bisschen, dass vielleicht Nawrocki noch den Weg zu uns zurückfindet und dann wäre man an der Stelle fertig. Und deswegen sehe ich jetzt für ihn keine Rolle bei uns so wirklich. Aber wenn man dann doch auf den letzten Metern merkt, man hat keinen Innenverteidiger gekriegt und man braucht vielleicht noch ein bisschen Erfahrung und Ergänzung dazu, ist es jemand, den man sich mal, weiß ich nicht, ich habe auch nie getindert, gibt es da so eine Warteliste oder so?
Also merken, Favoriten.
So eine Merkliste, genau. Kann man mal auf die Merkliste legen, aber erstmal nicht.
Ja, also als ich mich auf Gita und Kellmann so vorbereitet hatte und ein bisschen darüber gelesen hatte, dann habe ich natürlich in dem Zuge auch überlegt, wen wir bei Transfer-Tinder dagegen halten könnten. Und bei mir wäre es auch so, wenn ein Gita gehen würde, wäre das vielleicht doch eine gute Ergänzung. Weiter geht's. Ich will mal mit dem richtigen Gerücht wieder reingehen. Das ist aufgekommen heute am Sonntag, wo wir aufnehmen. Christopher Olivier ist ein 20-jähriger Österreicher. Auch er spielt beim VfB Stuttgart 2, hat da schon mehrere Jugendmannschaften durchlaufen und hat aktuell einen Marktwert von 1,2 Millionen Euro, einen Vertrag bis 2028 bei den Schwaben und ist auch aktueller österreichischer U21-Nationalspieler. Spielt Rechtsverteidiger, defensives Mittelfeld oder zentrales Mittelfeld und hat in der vergangenen Saison starke 34 von 38 Spielen gemacht in der dritten Liga und dort 5 Vorlagen gegeben. Es gibt mehrere Interessenten, Austria Wien, Rapid Wien, Schalke und 96 werden da gelistet. Laut neuesten Meldungen scheint er sich aber für Hannover 96 entschieden zu haben. Und ich muss sagen, ich finde den sehr spannend. Ist ein invasiver Spieler, beteiligt sich am Spielaufbau unglaublich gerne und ist im Angriff mit dabei. Hat seine Stärken vorrangig auch wirklich im Fußballspielen, ist sehr vielseitig. Wo er wohl noch zulegen muss, ist in der defensiven Stabilität. Ist aber auch durchaus jemand, der offensiv Bälle gewinnen kann. So, ne? Also dieses Offensivpressing von Titz, was er so liebt, kann der Olivier spielen. Und ja, es wäre sozusagen ja, der neue Rechtsverteidiger, Matsuda, steht da noch und da wäre ich auf jeden Fall gespannt. Da muss man was tun auf der Position, ob er es werden könnte. Was ist euer Gefühl? Ja oder nein? Hannes? Henne? Ja, gelandet.
Ja, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Ich glaube, er ist für unsere rechte Seite wie geschaffen. Du hast es auch gesagt, er kann vorne gut mitarbeiten und Bälle festmachen. 5 Assists für einen Rechtsverteidiger ist, glaube ich, ist stark. Und ich glaube, dass unsere ja relativ offensiv ausgerichtete rechte Verteidigungsseite für ihn wie gemacht ist. Und gehe deswegen mit ihm. Wir brauchen faktisch auch einfach noch Verstärkung auf der rechten Seite. Ich glaube, es tut ihm auch gut, also Matsuda gut, wenn er nochmal jemanden hat, mit dem er um diese Position kämpft. Bin von ihm überzeugt. Er hat sehr viel Spielerfahrung, durfte sogar zweimal in der Gruppenphase Europapokalluft auf der Bank schnuppern gegen Tel Aviv und die Roma. Ich glaube, das könnte jemand sein, der uns auf der rechten Seite weiterhelfen kann.
Da habe ich auch ein gutes Gefühl. Technisch guter Spieler, auch relativ schnell, hat großes Potenzial und stelle ich mir als eine ganz gute Ergänzung zu Matsuda tatsächlich vor. Hätte ich dann aber gerne fest verpflichtet.
Das scheint auch der Plan zu
nicht
sein.
Nicht ausgeliehen.
Ne? Aber also, du auch für die RV, ne? Also mal zu das Position.
Ja, ja, rechte Verteidigung, auch, ja, genau. Total. Und es ist auch einer, der das in der Fünferkette spielen kann. Der also eher so ein Wingback ist als ein klassischer rechter Verteidiger in der Viererkette.
Mir gefällt auch der Ansatz zu sagen, dass wir einen aufstrebenden Spieler haben wollen auf der Position und auch jemand, der vielleicht ein bisschen länger bei 96 bleiben will, der ist österreichischer U21-Nationalspieler und das zeigt ja auch schon mal seine Qualität. Da bin ich auch sehr gespannt und hoffe sehr drauf, muss ich sagen. Jetzt bringe ich euch nochmal zwei Spieler mit, die, glaube ich, von unserer Community kamen und vorgeschlagen wurden. Ich bin da mal so durchgeblättert, da waren echt ein paar coole Vorschläge dabei, manche Wunschträume auch. Einen Wunschtraum habe ich uns, glaube ich, mitgebracht. Bei dem anderen muss ich sagen, fand ich, war ein sehr, sehr, sehr interessanter und guter Hinweis. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder schon mal gehört habt, Mark Brink. Mark Brink, mir hat das nichts gesagt. Mark Brink ist Däne, spielt bei Nordsjælland, ist 2 Millionen Euro wert und hat dort einen Vertrag bis 2027. Also um in unserer Sprache zu bleiben, wenn Nordsjælland ihn gerne vergolden möchte, dann wäre das jetzt der Transfersommer dafür. Mark Brink ist 1,77 groß und spielt vorrangig defensives Mittelfeld. Hat in dieser Saison nur 3 Spiele gefehlt, 2-mal wegen einer Rotsperre und 1-mal wegen einer Gelbsperre. Also wir haben letzte Saison drüber gesprochen, uns fehlte so ein bisschen mal so der Ausputzer hinten, der auch mal in was reingeht. Da ist er jetzt, Brink, balleroberndender, defensiver Mittelfeldspieler, gilt als Allrounder im zentralen Mittelfeld. Und ist sowas wie der Motor, hat interessanterweise nie für Dänemark gespielt. Also hat es für die Schwelle Nationalmannschaft da noch nicht gereicht. Seine Schwächen hat er im Kopfball und im Abschluss. Aber mich hat es gekitzelt, als ich gelesen habe, dass ja, er Antreiber ist, dass er Motor ist, dass er Taktgeber ist für ein Spiel. Und die Position fehlt uns jetzt in der neuen Saison. Ist das einer, Henne? Okay, und Hannes? Oh, mal 2 Meinungen, sehr gut.
Also ich habe mir den ein bisschen angeguckt und ich muss sagen, an sich vom Profil her interessant, ne, so 28, bringt Erfahrung mit, zentrales defensives Mittelfeld, ein gefestigter Spieler, aber von allem, was ich so gesehen habe, von der Spielanlage und von den Daten und, sehr, und so her, wäre es ein Downgrade zu Leopold und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht auf der Position jetzt einen spielerischen Downgrade zu Leopold haben, sondern das ist für mich mit die Schlüsselposition jetzt für die neue Saison. Da muss einer hin, der wirklich, wirklich mindestens so Leopold-Niveau hat, wenn nicht sogar noch ein Ticken besser ist.
Ich habe, weil ich ihn extrem spannend fand, habe ich mir Videos von ihm angeschaut und mir meine und mir seine ganzen Stats und Statistiken angeschaut. Ich glaube, dass der tatsächlich, wenn er gescoutet werden würde von uns, dann würde er genau über die Statistiken gescoutet werden. Er hat, also spielt grundsätzlich viele Pässe, macht viel Druck nach vorne, hat eine Passgenauigkeit von 92%, spielt sehr viele zielgenaue Bälle. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, wir haben einen Kastenmeier hinten drin, der eventuell nicht ganz so veranlagt ist wie Noll mit seinen langen Bällen, könnte das jemand sein, der auf jeden Fall ein bisschen diese langen Bälle dann aus der von der Sechserposition verteilt. Wo er seine Schwächen hat, ist auf jeden Fall in der Zweikampfführung. Das heißt, da müsste man dann sehr stabile IVs haben, wenn man ihn davor hat. Ich glaube aber, nach vorne könnte der viel bewegen. Und Stand jetzt würde ich mich für ihn aussprechen. Wenn natürlich nochmal ein richtiges Brett kommt für die Sechserposition, würde ich es mir überlegen. Aber ich tendiere jetzt so zu 75% zu ja.
Würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren, wie derjenige, der uns den reingegeben hat, zum Tindern darauf gekommen ist. Melde dich gerne mal, schick uns mal eine Nachricht dazu. Dann können wir das nämlich in der nächsten Folge nochmal erklären, warum du oder wie du auf den gekommen bist. Stecken ja vielleicht auch ganz interessante Anekdoten hinter, dass man den mal in Dänemark hat spielen sehen oder wie auch immer.
Und irgendwie brauchen wir mal wieder so einen geilen Dänen da drin.
Ja, stimmt.
Den feiere ich.
Andreasen.
Ja, genau.
2.0.
Ja, hätte was. So, jetzt träumen wir mal ein bisschen. Aus unserer Community hat wohl jemand in die Extraklasa mal wieder rüber geschaut und geguckt, wer denn dieses Jahr da besonders gut gescored hat. Letztes Jahr haben wir da ja mit Benji Kellmann schon wirklich einen Topscorer uns rübergeholt und dieses Jahr gescored hat Afimiko Polulu. Afimiko Polulu kommt aus dem Kongo und ist 27 Jahre alt. und hat schon einen derben Marktwert von 4 Millionen Euro. Warum ist er trotzdem hier bei uns in dieser Liste? Weil er ablösefrei ist nach dieser Saison. Und das ist natürlich spannend. Wenn du dir Afemiko Polulu anguckst, dann hast du das Gefühl, das ist im Prinzip ein nächster Benji Kellmann, so von der Statur her und so vom Auftritt her. Er ist 1,75 groß, kann man jetzt vielleicht für Mittelstürmer nicht unbedingt sagen. Er spielt bei Bialystok und hat dort in 33 Ligaspielen 15 Tore geschossen und jetzt kommt es 5 Vorlagen gegeben, auch in der Liga. Und das ist nämlich genau das, was Polulu anders macht als unseren lieben Benji. Der kann nämlich einen Ticken besser Fußball spielen. Und das sieht man auch, wenn man ein paar Videos von ihm guckt. Der ist schnell und dribbelstark ist auch ein guter Spieler für unser Tiki-Taka, was wir manchmal im Strafraum versuchen. Also das könnte Titsch schon ein bisschen mehr entgegenkommen. Was dagegen spricht, ist das, was ich jetzt weiter vorlese. Er hat auch Conference League dieses Jahr gespielt. 7 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen. Und in der Quali hat er in 5 Spielen 4 Tore geschossen. Es sind wirklich diverse Vereine dran aus ganz Europa. Jetzt muss man sagen, vorrangig Osteuropa, Polen, Zypern, aus Belgien ist auch ein Verein dran, aus der Türkei auch. Das beunruhigt mich jetzt noch nicht so von der Konkurrenz her, aber es zeigt auf jeden Fall, dass da eine große Aufmerksamkeit jetzt auch auf der Extraklasa mittlerweile liegt und dass da viele hinschauen und gucken, was für gute Spieler und Stürmer da rumlaufen. Und er ist eben einer von denen. Wenn wir ihn kriegen sollten, wäre es total spannend, kann eine falsche 9 spielen, kann aber auch Stoßstürmer sein. Dann wäre auf jeden Fall ein Upgrade zu Kellmann und deswegen stelle ich ihn auch vor, weil das wäre einer, den könnte man jetzt frühzeitig verpflichten, um dann eben Kellmann zu Gold zu machen. So, ne? Das wäre so ein Moment, wo man sagt, das könnte noch Anfang Juli passieren oder vor dem Trainingslager oder so. Deswegen wäre ich mal gespannt. Wenn wir mit ihm reden würden und er hätte Bock auf uns, hättet ihr Bock? Henne? Hannes? Ja, Zustimmung.
Ja, alleine schon, weil man Polulu, den Namen, glaube ich, ziemlich geil hinter Bundu hinterherrufen kann.
Bundu und Polulu, Alter, das will ich auch also, so sehr.
Die müssen dann echt Nummer auf Nummer folgend bekommen auch, damit das direkt hintereinander knallt.
Und wenn die sich immer, wenn Bundu mal die Bälle auf ihn spielt, ist ja. Das Bundululu.
Bundu Polulu. Ja, und also, ne, die Werte sind krass, der ist übelst schnell. Wuchtiger, kleiner, flinker Stürmer, gefällt mir gut. Ich habe dann direkt mal geguckt, ob der jetzt gerade bei der WM ist für Kongo. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ist er nicht?
Nee, ist er nicht, genau.
Also Kongo scheint gesegnet zu sein mit treffsicheren Stürmer, wenn der nicht nominiert wird. Also,
könnte gut für uns sein, ne?
Komisch, dass der jetzt genau. Läuft. Ja, genau. Würde mich auch wieder interessieren, wie der Hörer auf den Namen gekommen ist. Geil. Was mich auch noch stutzig gemacht hat, ist, dass er mal bei Greuther Fürth gespielt hat. Da habe ich ihn gar nicht wahrgenommen.
Nee.
aber ja, also würde ich sogar gerne also mit Kellmann zusammen sehen. Die könnten sich, glaube ich, gut ergänzen. Dann noch ein Pichler dazu. Das wäre doch schön. Und wenn er aus Polen kommt, weiß ich nicht, vielleicht bringt er den Pinguin-Tanz auch mit. Dann hätten wir gleich 3, die den könnten. Ja, finde ich eine schöne Idee.
Ich fange mal mit den Dingen an, die gegen ihn sprechen, obwohl ich mich natürlich auch ganz klar für ihn aussprechen würde. Er scheint ein emotionaler Stürmer zu sein, 7 gelbe Karten gesammelt. Für einen klassischen Neuner schon, glaube ich, auch eine Ansage. Und was ich mir gedacht habe, wenn wir Schellmann loswerden, weil Titz oder die Funktionäre sagen, er passt uns nicht perfekt ins System, dann macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich glaube, ich finde ihn auf jeden Fall rein von der Statistik den besseren Schellmann, wenn man erstmal der Statistik glaubt und ich bin selber auch dafür. Aber ich habe mir auch mal seine Heatmap angeguckt, von wo er seine Tore macht. Der spielt erstmal einen klassischen Neuner, zumindest dieses Jahr jetzt in der polnischen Liga. Was ich geil finde, ist, dass er kleiner ist und schneller ist als Schellmann, weil dann brauchen wir grundsätzlich dieses System nicht mehr auf lange Flanken umstellen, sondern dann ist er vielleicht genau derjenige, der vorne dann die Dinger vollenden kann. Und was ich ja auch immer wieder kritisiert habe, dass ich das Gefühl habe, dass Schellmann im Antritt, da fehlen ihm ja noch ein paar PS und die hat er auf jeden Fall. Ich habe mir Videos von ihm angeschaut, ja. Der macht richtig Bock und würde mit ihm gehen, würde ihn, ja, auch eine gute Idee, wie Henne sagt, ergänzend dazu. Vielleicht auch im Wettkampf um die Position, würde ihn aber gerne auch nehmen, wenn wir da irgendwie noch Gewinn dran machen können, wenn wir ihn für 6 Millionen kaufen und Schellmann für 8 verkaufen und 2 Millionen gut geschrieben haben, dann wäre das, glaube ich, richtig geil Und ja, bedanke mich auf jeden Fall, oder wir bedanken uns bei dem Typen, der uns den eingesendet hat.
Also
ja,
wenn der kommt, hole ich mir ein Trikot.
Auf jeden Fall. Und guckt euch die Videos auch an, weil das ist auch so ein Punkt. Ich hätte mal wieder Bock auf so einen Chaoten im Sturm. Das Unkonventionelle, ne? Vielleicht Titz kriegt einen Herzinfarkt dann regelmäßig dann aus seiner Trainerbank, aber trotzdem, uns als Zuschauer macht das, glaube ich, wirklich Spaß. Ja. Einen kleinen Ausflug würde ich jetzt mit euch noch ganz kurz machen wollen. Doch das werden wir jetzt hier tindern. Es geht nämlich auch um Geld, was für 96 reinkommen könnte. Nicolo Tresoldi steht ja wohl vor einem Wechsel von Brügge. Der nächste Schritt wird schon nach einem Jahr gemacht. Er ist ja Torschützenkönig geworden in der belgischen Liga. Und jetzt habe ich das erste Mal gelesen, Bayern interessiert sich für ihn als Mann hinter Kane. Und jetzt will ich von euch einfach nur wissen, sollte Bayern Tresoldi ein Angebot machen, würdet ihr es tun an seiner Stelle oder nicht?
Aus Tresoldi-Sicht?
Aus Tresoldi-Sicht. Hannes? Henne? Ach, beide dagegen, okay.
Ich begründe es ganz kurz. Ich finde, dieser Brügge-Wechsel war für ihn wie gemacht, wie geschaffen. Und ich glaube, er findet jetzt auch eine Etage höher eventuell oder einen Verein, der ihm nochmal Ausblick für die Zukunft gibt. Kann er sein Potenzial entfalten? Ich glaube, in Bayern würde er sich keinen Gefallen tun und würde da vermutlich früher oder später dann wieder auf Einsätze verzichten müssen und dann eventuell auch wieder seinen Stammplatz verlieren. Und das würde ich ihm nicht wünschen.
Hundertprozentig, genauso. Also für mich wäre es jetzt eher so, wenn man jetzt an Deutschland denkt, irgendwie Leverkusen, Frankfurt, Dortmund, so, das wäre für mich der nächste Step. Oder in Italien oder in England, aber nicht hinter Kane. Da spielt er zu wenig.
Wir dürfen sehr gespannt sein. Knapp 10% der Ablöse werden an 96 überwiesen. Dann drücken wir mal die Daumen, dass möglichst viel bei rumkommt und es für Nicolo dann auch der richtige Ort wird, um sich weiterzuentwickeln. Gut, vielen Dank. Das war die dritte Update-Folge. Nächste Woche sind wir dann mit der vierten dabei und hoffen, dass ein bisschen was auf dem Transfermarkt dann passiert ist oder zumindest ein paar mehr Gerüchte vielleicht auch rumkommen. Dann werden wir wieder mit euch tindern und ein bisschen schauen, was bei 96 sonst so los war. Folgt uns weiter bei Instagram, liked uns und schickt uns auch gerne weiterhin irgendwelche Vorschläge, worauf ihr so Bock habt. Schickt uns weiter Spieler, ne? Ihr habt gesehen, wir stellen sie euch hier vor und haben auch selbst Spaß dabei, uns die dann mal ein bisschen anzugucken. Sind wirklich ein paar coole Vorschläge dabei gewesen. Und genau, Jungs, jetzt geht's zum Deutschland gucken, ne?
Yes.
Yes. Grill an.
Abfahrt.
Abfahrt.
Auf geht's.
Bewertet uns bei Spotify.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao, na.